Danke dir, Kurt, für diese Einleitung und diese schöne Vorversammlung. Vielen Dank. Ich steige gleich ein. Es gibt ja verschiedene Merkmale unseres Glaubens, oder? Des Christentums, dass das Christentum so richtig einzigartig macht, unvergleichbar mit anderen, darf ich sagen, Religionen. Ja. Zum Beispiel, dass Gott ein Gott ist, der zuerst etwas für die Menschen gemacht hat und dann auf seine Reaktion wartet. Das ist völlig unterschiedlich als zu diesem Konzept, dass der Mensch zuerst etwas für diesen oder für einen Gott machen muss, damit der ihm dann gnädig ist. Das ist völlig umgekehrt. Oder dass er selbst für die Erlösung des Menschen etwas getan hat. Er hat das selbst eingefädelt von Anbeginn der Zeiten an. Nicht, dass er den Menschen irgendwo hingestellt hat und dann muss der Mensch selber irgendwie für seine Erlösung oder seine Errettung sorgen. Sondern Gott hat es schon eingefädelt. Er hat den Weg schon bereitet. Das ist doch ein Gott, den wir anbeten wollen, oder? Etwas, das dazugehört auch zum Glauben, zum Christentum, das das auch einzigartig macht, ist, dass wir eigentlich unser ganzes Glaubensleben lang Advent haben. Es gibt Menschen, die haben immer Weihnachten. Wir haben auch solche Leute kennengelernt, die haben das ganze Jahr einen Christbaum zu Hause. Für sie ist immer Weihnachten. Ja, warum? Weil sie immer auf Christus warten. Sie haben immer Advent, sie haben immer Weihnachten. Christus ist da. Ich finde das ein schöner Gedanke. Also ich müsste es jetzt auch nicht haben, vor allem denn nach einem Jahr ist dann so ein Christbaum dann nicht mehr, hat nicht mehr sehr viele Nadeln. Sieht da eher aus wie so ein Baum, gell? Aber ja, man kann ja auch Klassikbäume haben, gell? Aber klar, aber der Gedanke dahinter, der ist doch eigentlich wahr. Im Christentum warten wir auf den Messias, der wiederkommen soll. Oder? Wir sind eine wartende Glaubensgemeinschaft. Ja, wir warten auf die, wie es in Fachsprache heißt, auf die Parousie Christi, gell? Auf die Wiederkunft. Oder, wenn ich es nach weihnachtlichen Worten darf sagen, wir warten auf den Advent Jesu Christi. Advent heißt Ankunft auf Lateinisch, Adventus. In der Kirche hat sich aber der Begriff auch auf diese Zeit vorher, vor der Ankunft ausgeweitet. Der Christ lebt eben, wie gesagt, immer im Advent, immer in der Erwartung der Ankunft Christi. Und im Speziellen hat sich das halt so jetzt herausgegeben in der Geschichte der Kirche, ist es die Zeit vor Weihnachten. Eine spezielle Adventszeit, diese 4 Wochen vor Weihnachten, dem Fest der Ankunft, der ersten Ankunft unseres Retters. Wir haben jetzt schon viele Sachen auch schon gehört jetzt heute, aber was bedeutet das genau? Auf wen warten wir denn da? Wirklich? Auf so ein kleines, herziges Baby in einer Krippe, das man vielleicht noch ein bisschen wiegen kann? Warten wir, ich weiß nicht, welche Vorstellungen da noch sind, gell? Auf was warten wir oder auf wen warten wir? Wer ist denn dieser Messias, dieser Retter? Wer ist denn dieser Gott, auf den wir warten, der wiederkommen soll? Und wenn da ein Gott kommt, der ja schon etwas für uns getan hat, wie und in welcher Haltung warten wir dann? Was machen wir in dieser Wartenszeit? Däumchen drehen, uns gut gehen lassen, feines Essen, ja, gehört auch dazu vielleicht, hey? Das Leben genießen. In welcher Haltung sollen wir das tun? Und da kommen wir denn eben zu dieser Frage, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Und der Psalm 24 ist ein Lied über die Ankunft Gottes. Es handelt über diesen Gott, wer er ist, wie er ist, was er tat oder was er tun wird. Und es besingt die Vorbereitung auf die Ankunft. David hat ja ganz klar eigentlich ausgedrückt, wie wir warten auf diesen Gott. Und was am Schluss dann endlich geschehen soll. Wenn er dann da ist, wenn er dann gekommen ist, schauen wir uns das zusammen an. Zuerst einmal die beiden ersten Verse. Dem Herrn gehört die Erde. Und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat den Erdkreis mit seinen Bewohnern, gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Ja, wir kennen ja die Schöpfungsgeschichte, gell? Was aber hier natürlich auch ganz klar herauskommt, am Anfang aller Dinge steht immer Gott. Er, der alles geschaffen hat. Ihm gehört alles, singt hier David. Die Erde, der Himmel, die Bewohner auf diesem Erdkreis, die Tiere, die Pflanzen, ja, auch wir Menschen. Gott hat uns geschaffen, wir gehören ihm. Die Sterne, unser Leben. Denn unser Leben kommt aus Gott, das Leben gehört ihm. Denn von ihm kommt alles heraus. Alles kommt von ihm. Und das haben wir ja schon mal miteinander ganz genau angeschaut, gell, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mit den Eigenschaften Gottes. Wer ist dieser Gott, der da kommt? Im 2. Mose 19,5 lesen wir darüber, was Gott sagt. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, aus dem Bund, den er gemacht hat mit den Menschen da, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Es ist Gottes Schöpfung, nicht unsere. Wenn ihm nun alles gehört, wer sind wir dann? Ja, da können wir zuvorderst die ersten paar Seiten aufschlagen in der Bibel und da lesen wir in Genesis 1,28, was da Gott zum Menschen sagt. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Sagt er hier, ich schenke euch das alles, was ich hier gemacht habe. Hat er das gesagt? Denkt ihr? Ich schenke euch das alles, das gehört jetzt euch. Hat er das gesagt? Nein, hat er nicht. Er sagte nicht, dass er uns alles schenkt. Er sagte, herrsche über diese Schöpfung, herrsche über diese Tiere. Das bedeutet im Hebräischen dann verwalten, pflegen, Sorge tragen. Kreativ damit umgehen. Also zum Beispiel Gärtnern, oder? Das ist die Rolle des Menschen als Verwalter dieser Schöpfung Gottes. Oder zumindest, wie Gott sich das gedacht hatte, was unsere Rolle sein sollte. Ob wir sie dann ausfüllen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Denn er hat ja diese Welt, wie wir auch schon miteinander angeschaut haben, nicht für uns gemacht. Gell? Es ist dann immer mal so diese landläufige Meinung, ja Gott hat diese Welt geschaffen für den Menschen, damit er einen Ort hat zum Leben und damit es ihm gut gehe und so. Nein, das stimmt nicht. Gott hat das warum getan? Warum hat er diese Welt geschaffen? Das ist jetzt eine kleine Repetition. Hä? Er hat sie geschaffen zu seiner eigenen Ehre. Dass seine ganze Ehre, also seine Ehre das ganze Universum erfüllt. dass wir hinschauen können und sagen, wow, schaut mal, wie groß dieser Gott ist, der das alles erschaffen hat, erschaffen konnte und uns mit erschaffen hat und uns hier hineingesetzt hat als seine Verwaltung. Zu seiner Ehre, ihm allein sei Lobpreis und Ehre. Das bedeutet das. Wir haben auch heute noch das Recht, auf dieser Erde in der Schöpfung Gottes zu leben, uns von ihr zu ernähren, von ihr zu profitieren. Welche Haltung diesem Gott gegenüber wäre also richtig? Was denkt ihr? Was kommt hier? Welche Haltung sollten wir in dem Moment diesem Gott gegenüber haben? Oder was wäre die, sagen wir, die angemessene Reaktion darauf? Ehrfurcht? Demut? Okay. Dankbarkeit? Anbetung? Ja. Was noch? Hingabe, ja. Kleines Geheimnis. Wir gehen zu den nächsten Versen. Da kommt das dann. Gehorsam. Aber eure Gedanken habe ich genau auch alle so hier aufgeschrieben gehabt für mich. Richtig. Demut, Dankbarkeit, Anbetung. Auf das geht hier jetzt nun David ein. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wir haben miteinander angeschaut, gell? Was es bedeutet, dass Gott heilig ist und dass er eben absolut heilig ist und unendlich heilig ist. Diese Heiligkeit bedingt etwas. Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz? Wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist aber das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Es ist also das Volk, also diejenigen, die deren Hände unschuldig sind, ihr Herz rein ist und ihre Seelen nicht auf Trug ausgerichtet sind, das ist das Volk Jakob. Das ist sein Volk, sein auserwähltes Volk. Ihr müsst von dieser Seite her denken. Nicht die Abstammung ist wichtig, sondern die das tun, was sein Wille ist. Unschuldige Hände haben, ein reines Herz haben, nicht falsch schwören, nicht lügen. Das gehört zu denen, die nach ihm suchen. Das sind Eigenschaften von Menschen, die nach ihm suchen, die ihm anhangen wollen, die sich auch in Demut ihm nähern. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen. Wenn wir nach ihm fragen, halten wir uns an gewisse Dinge. Und dann wollen wir der Sünde auch fliehen. Eben, wie begegnen wir diesem Schöpfergott, diesem Heiligen, diesem absolut Reinen, diesem einzig Gerechten und Barmherzigen, dem einzig Gnädigen und Liebenden Gott? Wie begegnen wir einem Gott, der allein ohne Sünde ist? Und ohne falsch. Er ist heilig. Und wir sind sündig. Wie begegnen wir ihm? Wir haben ja gelernt, dass Gott keine Sünde in seiner Nähe haben kann. Und darum können wir uns nicht einfach so ihm nähern, ihm begegnen, ihn bei seiner Ankunft, wenn er denn kommt, begrüßen. Denn wir sind sündig von oben bis unten. Wir können gar nicht sündlos sein. Wir sind darin so verstrickt, dass wir dem gar nicht entfliehen können. Ich weiß, man sagt, der Christ, der gläubige Christ, muss keine Angst mehr von der Sünde haben. Das ist wahr. aber aus einem anderen Grund, nicht weil er sinnlos ist. Wir sind errettet, aber noch nicht ganz vollkommen. Ja? Wir können gar nicht sinnlos sein. Also ich kann jetzt von mir sagen, ich glaube auch an diesen Gott und ich hange auch Christus an. Aber ich habe so viele Fehler, die ich immer wieder mache. Es ist uns schlicht unmöglich, Gott in unserem Zustand zu begegnen, einfach so. Und können es nicht aus uns heraus auch irgendwie arrangieren. Das geht nicht. Gerechtigkeit, wie die Bibel sagt, das verstehen wir ein bisschen so unter Sündlosigkeit, oder Gerechtigkeit, vor den Augen Gottes gerecht zu sein, ist Bedingung, um diesem absolut heiligen Gott begegnen zu können. Seine Gerechtigkeit, nicht unsere, die wir hier in unserem Zivilgesetzbuch oder im Obligationenrecht definiert haben, was Recht sein soll, oder? Sondern Gerechtigkeit nach dem Recht Gottes. Ist Bedingung, um Gott zu begegnen. David singt hier von dem, was nötig wäre. Eben unschuldige Hände, reines Herz. Und wessen Seele betrügt nicht sich selbst und andere? Kann es irgendjemand geben, der den Segen und die Gerechtigkeit Gottes empfangen kann? Ja, wir können den Segen Gottes, ich meine, David singt hier davon. Der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit. Also ist es ja doch möglich. Hä? Beim Volk Israel ging es darum, dass sie sich bereit gemacht haben, diese Gerechtigkeit empfangen zu können, indem dass sie Sündopfer gebracht haben. Oder? Sie haben sich die Opfertiere gekauft oder selber aus dem Stall mitgebracht, je nachdem, und brachten das zum Tempel und dort wurde es geopfert, damit ihre Sünden weggewaschen wurden. Das kennen wir, das Prinzip, oder? Das klingt auch in uns nach, wenn wir an Christus denken. Gell? Gewisse Handlungen im Volk Israel waren nur möglich, wenn man sich vorher mit einem Opfer losgekauft bzw. gereinigt hatte. Und jetzt natürlich die Frage, lasse ich jetzt ein bisschen offen, weil da komme ich gleich dazu, wie ist das denn jetzt bei uns Christen? David verweist da eben auf einen anderen Umstand, das Geschlecht derer, die nach ihm fragen. Das Streben, den Hunger nach Gott, ist der erste Schritt auf dem Weg zur Begegnung. Was sagte Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 6? Glückselig sind, also gesegnet oder glücklich sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie sollen satt werden, das ist ein Versprechen. Nach welcher Gerechtigkeit dürsten sie? Ja, natürlich nach der Gerechtigkeit in der Welt, dass Recht gesprochen wird, dass die Bösen bestraft werden und die Guten belohnt, irgendwie so, wie wir uns das so vorstellen. Passiert das eigentlich in dieser Welt immer? Nein. Gell, Ewald? Nein. Nicht alle Bösen werden bestraft. Die meisten kommen davon. Wir wissen das. Aber hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das ist ein Versprechen. Gott verspricht, wer sich ehrlichen Herzens auf den Weg macht, wird ans Ziel gelangen. Es gehört zu diesem Weg, dass der Mensch sich von seinen Sünden abwendet und zu Gott umkehrt und Gottes Willen tut. Das ist der Weg dahin, zu der Gerechtigkeit Gottes. Wir kennen das. Wir nennen das wie? Sich bekehren, hä? Oder einfach umkehren. Hm? Was ist Gottes Willen tun? Was ist das genau? Was sagte Gott zu den Jüngern, zu den drei, die da mit Jesus auf den Berg gingen? Dies ist mein Sohn. Ja, auf ihn sollt ihr hören. Genau. Das ist Gottes Wille. Wir sollen auf Christus hören und seinen Sohn glauben und das Angebot, das Gott ja schon gemacht hat. Im Kolosser steht, schreibt der Paulus, und er hat, so ähnlich, gell, und er hat seinen Sohn hingegeben, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat zuerst etwas getan. Und im Römer 3,22 steht dazu, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Und der Glaube an Christus bedeutet was? Auf ihn hören. Gerecht werden. Gottes Willen tun. Unschuldige Hände bekommen. Ein reines Herz. Sich nicht auf Trug richten. Ehrlich bleiben und nicht lügen. Und dann geht es hin auf die Ankunft Gottes. Was passiert dann? Wir lesen weiter in diesem Psalm 24. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Das ist nach der Schlachter, oder auch Luther schreibt es so. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit, der Gott Zebaoth. Noch einmal bekräftigt David hier, wer dieser König ist, auf den wir warten und den wir empfangen wollen. In dessen Advent wir leben. Der Herr der Herrlichkeit, der Starke und Mächtige, der große Heerführer. Das sind alles Titel, die wir aus dem Alten Testament kennen. Nochmals müssen wir uns ein bisschen vergegenwärtigen, was wir da gelernt haben über Gott, wie er ist und wer er ist und wie wir im Verhältnis zu ihm stehen. Denn selbst die Tore müssen sich strecken, damit dieser Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Das ist ein bisschen poetisch ausgedrückt hier von David, aber wenn wir denken, da hat es dann so Tore mit dem Torbogen, oder? Und diese Häupter des Tores, das sind diese Verschlusssteine, die Tore müssen sich strecken, dass es da Platz gibt und damit dieser Herr der Herrlichkeit einziehen kann. Eine poetische Version eigentlich, dass David hier ausdrücken will, selbst die Schöpfung, selbst die Tore müssen ihn anbeten. Sie müssen an Höhe gewinnen und sich auf ihn einlassen. Paulus zitiert Jesaja im Römer 14,11. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird mich bekennen. Alles wird in diese Anbetung sich eingeben. Und in dem Moment kommt natürlich die große Frage, bist du bereit, diesen König der Herrlichkeit zu empfangen? Bist du bereit, in diesem Advent auf die Ankunft dieses Gottes zu warten und dich bereit zu machen? Bist du bereit, den Messias, den Gottes im Universums, willkommen zu heißen, dich von deinen Sünden abzuwenden und nach seiner Gerechtigkeit zu streben? Bist du bereit, ihn anzubeten? Bist du auch bereit, ihm zu begegnen, damit du heil werden kannst? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber wenn ich dann wieder mal merke, wie schuldig, dass ich mich jeden Tag wieder mache, dann kommen mir manchmal die Tränen und dann wünschte ich mir, endlich mal befreit zu werden von der Last der Sünde. Echt. Das plagt mich. Und doch komme ich nicht davon los. Wir warten doch auf die Erlösung von dieser Last. Wir warten doch auf die Wiederherstellung, auf die Vollkommenheit, auf das Heil, das Gott uns bringen wird bei seiner zweiten Ankunft. Christus hat es schon erreicht. Er hat es uns versprochen, das wird so sein. Und wir warten hier noch. Wir leben in diesem Advent. Auch unser Advent in der Vollkommenheit wird geschehen. Nicht auch aus uns, sondern aus Gott durch Christus. Bist du bereit für seinen Einzug? Ich wünsche uns allen, dass wir bereit sein können für einen frohen Advent und eine segensreiche Begegnung mit Gott.